Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 738. Heute mit dem Ausblick auf das WWE-Jahr 2026, unsere Predictions zum Wrestling-Marktführer. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, und weil wir uns hier auf dem Freefeed noch nicht gehört haben, frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage verbracht. In der vergangenen Woche haben euch ja Markus und David hier mit dem AEW-Jahresrückblick ordentlich beschallt. Ich hoffe, ihr habt das alles schon durchgehört, in Verbindung auch mit dem WWE-Jahresrückblick, weil ich kann sagen, so umfangreich haben wir selten auf Jahre zurückgeblickt, wie wir es da getan haben.
Das stimmt. Also es war, ich glaube, sogar unser Rekord-Podcast, was die Länge angeht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und man hat dann auch natürlich gemerkt, das Jahr generell war recht groß und gefüllt, obwohl trotzdem nicht so super viel passiert ist. Das ist schwierig zu erklären. Und wir haben ja sogar schon einen großen Teil auch eigentlich schon ausgeklammert, weil wir ja einen John Cena-Rückblick gemacht haben auf seine Farewell-Tour. Und ja, davor noch Rückblick auf 2 Jahre CM Punk, was ja auch schon ein paar Sachen abgefrühstückt hat. Trotzdem landen wir bei 4 Stunden, weil wir trotzdem ganz viel Cross-Kooperation auch hatten. Auf einmal war ganz viel TNA-Thema bei NXT. NXT wurde nochmal anders Thema, weil auch NXT im Main-Roster stattfindet. Und du hattest wirklich dieses Jahr und dann links, rechts ganz viele Zweige, die abgehen, über die du auch sprechen musstest.
Genau. Und jetzt machen wir weiter natürlich mit dem Ausblick auf das WWE-Jahr 2026. Wir werden auch in den kommenden Tagen noch einen Ausblick zum AEW-Jahr 2026 hier veröffentlichen. Ich habe den schon mit dem David aufgenommen. Und es passiert wieder einiges, lieber Kai. Und da steigen wir auch direkt in die Diskussion ein. Und vielleicht auch der Grund, weshalb dieser Podcast ein bisschen später erscheint, als das sonst üblich ist. Sonst sind wir ja so sonntags 10, 12 Uhr. Diesmal nehmen wir den Podcast hier tatsächlich am Sonntagvormittag auf. Weil wir gesagt haben, wir warten mal noch SmackDown ab, wir nehmen nicht vorab auf, sonst tapen wir unter der Woche. Weil wir hatten ja diese 3 Stages of Hell mit Drew McIntyre und Cody Rhodes in Berlin. Mhm. Und ich habe im Vorfeld gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da was passieren könnte. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist auch der Einstieg hier in die ganze Thematik, wo wir hinwollen mit WWE. Kai, wir haben einen neuen Champion. Drew McIntyre hat sich von Cody Rhodes das große Gold geholt mit Unterstützung, Fragezeichen, Ausrufezeichen eines zurückkehrenden Jacob Fatu, der erst Drew McIntyre hier attackierte, dann aber auch natürlich einen Cody Rhodes attackiert hat und dann einen Drew die Zeit gegeben hat, dass er aus dem Käfig flüchten konnte und dadurch die 3. Stage für sich entscheiden konnte und damit neuer Titelträger ist. Was bedeutet das denn jetzt für die Road to WrestleMania? Was bedeutet das für den Rumble? Was bedeutet das für Elimination Chamber, für WrestleMania und für das gesamte WWE-Jahr?
Also zuallererst muss ich mal sagen, dass ich es sehr erfrischend finde, dass der Titel hier bei einer SmackDown-Ausgabe wechselt, also bei einer Weekly. Finde ich gut. Und auch in Drew McIntyre, haben wir ja schon häufig darüber gesprochen, hat es auch verdient, Champion zu werden. Ne, für die Arbeit der letzten Jahre, weil wir auch generell, wo wir so gesagt haben, Jahresrückblick noch, Mann, der und der reißt sich immer einen Arsch auf, aber da wird irgendwie nichts draus. Zack, kriegt Drew und kriegt Carmelo Hestrick, kriegen sie beide ein Belt. Also, ist auch recht gut gealtert, die Aussagen. Aber vielleicht haben sie es einfach auch angenommen. Ne? Muss man ja so sehen. Triple H, großer Fan von uns. Deswegen mag ich, dass man hier Drew den Belt gegeben hat. Und auch die Entwicklung rund um hier Mr. Dental-Eingriff, Jacob Fatu, wo wir auch viel spekuliert haben. Wo ist er? Wann kommt er? Und es war ja auch, wie du gesagt hast, quasi kein Eingriff für Drew McIntyre, sondern ein Eingriff für sich selbst, weil er gesagt hat, ich habe einfach Bock, Leute zu verwuchten. Ne? Das war ja dieses, er haut auf Drew ein, dann Cody sagt immer, was soll das, und dann haut er eben auf Cody ein. Das fand ich ganz gut. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Drew McIntyre lange Champion bleibt. Das ist mein Problem. Also, ich glaube nicht, der geht nach WrestleMania als Champion. Oder er verliert ihn spätestens bei Mania selbst wieder. Also länger geht diese Regentschaft nicht. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde es trotzdem, bleibe ich dabei, sehr erfrischend. Ich würde es mir auch wünschen, dass wir häufiger mal wieder solche Titelwechsel bekommen. Gerade auch was den Main-Belt angeht. Weil wir sind, da kommen jetzt aus dieser Zeit mit, du trägst ihn von Mania bis Mania. Oder du trägst ihn noch länger. Also klar, natürlich hat ihn dann Cena beim SummerSlam wieder verloren. Aber das schiebe ich auch immer noch ein bisschen auf diese Retirement Tour, Face Turn, pipapo. Wir kommen trotzdem aus sehr langen Regentschaften, deswegen mag ich das hier. Und es macht natürlich auch den Rumble jetzt nochmal anders interessant, weil man jetzt viel spekulieren kann. Möchte man nochmal Cody gegen Roman bei Mania zeigen, dann kann man es ja auch ohne Bell zeigen zum Beispiel. Man nimmt Cody auf einmal aus dem Titelgeschehen raus und Roman auch. Was Erfrischendes, muss man ganz klar sagen, wenn wir uns die letzten 3-4 Jahre anschauen. Nur die Frage ist, wen stellst du dann gegen Drew, falls wir sagen, wir schicken ihn doch zu Mania als Champion? Also es hat das Jahr gut durchgewürfelt, auch diesen Ausblick, deswegen war es dann auch sehr sinnvoll zu warten, bis ja. SmackDown passiert ist, weil ich glaube, dieser Ausblick würde ganz anders aussehen, hätte Drew den Belt nicht gewonnen.
Ja, dann wäre es halt eben gewesen, ja, Cody hält den Belt jetzt gegen erstmal eine ganze Zeit lang noch bis WrestleMania und bei WrestleMania bekommen wir dann das vielgerüchtete Match zwischen Cody und Roman Reigns um ja. den Belt. Dass das Match zweifellos immer noch kommen kann, ja, aber wir haben natürlich jetzt im Vorfeld einfach diese Unwägbarkeit. Also eigentlich, wenn man sich so diese Geschichte bis hierhin anschaut, muss man davon eigentlich ausgehen, dass wir einen Triple Threat Match bei dem Rumble kriegen. Das wäre mein erster Pick gewesen. So, wir bekommen Drew McIntyre gegen Jacob Fatu gegen Cody Rhodes, weil die haben alle irgendwie untereinander Beef und die mögen sich alle untereinander nicht. Aber jetzt wurde ja dann bereits eine Art Mini-Turnier veröffentlicht, was dann ja in der kommenden Woche bei SmackDown stattfinden sollte. Wir bekommen 4 Matches, also Randy Orton gegen The Miz, Matt Cardona gegen Trick Williams, Solo Sikoa gegen Damian Priest und Sami Zayn gegen Ilya Dragunov. Die Gewinner aus diesen 4 Matches landen in einem Fatal 4-Way für Saturday Night's Main Event, was ja in der Woche vor dem Rumble stattfindet. Und der Sieger aus diesem Match wird dann eben der Herausforderer auf Drew McIntyres Undisputed Championship beim Royal Rumble. Das heißt, dieses Three-Way-Match ist, wenn jetzt nicht noch irgendein ganz großer Twist passiert, Kai, das wird's halt eben an der Stelle nicht geben. Was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte hier?
Du kannst das natürlich auch dann noch in eine der Folgewochen packen. Du könntest auch zum Beispiel bei Chamber hinpacken, weil wir jetzt auch mittlerweile häufiger haben, dass ja nicht die Belts ausgefochten, also die Main-Belts in der Chamber ausgefochten werden, sondern eher Number-One-Contender-Spots. Kannst natürlich mitarbeiten. Im Endeffekt musst du irgendein Triangle bringen mit Jacob Fatu. Also sonst, das war ja das Finish hier. Von daher ist es trotzdem noch zu erwarten, dass man sowas bekommt. Meiner Meinung nach. Ich find's auch gar nicht so verkehrt, dass man dann schafft, auch Saturday Night's Main Event damit zu füllen und auch jemandem einen großen Spot hier zu geben für so ein Match. Du kannst dann ja auch gerade durch dieses Fatal 4-Way Ding, weil eigentlich müsst du vom Namen her sagen, okay, Randy Orton gewinnt das.
Jo.
Ne? Das ist okay, Randy gegen Drew. Ja, ist eine gute Paarung, aber es ist auch nichts, wo ich aus der Buchse springen würde vor Freude. Ne? Also, keine Ahnung. Du könntest aber auch durch diese Fatal 4-Way-Thematik, könntest du auch sagen, jemand staubt irgendwie ab. Ne? Und dann hast du mal eine andere, frischere Paarung. Du könntest dann auch, natürlich wieder Fanbrille, ich hätte auch nichts gegen Ilya, gegen Drew McIntyre. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Trotzdem fände ich es auch ganz cool. Also mal schauen, welche Richtung man da geht. Ich würde jetzt erstmal tendieren zu, man kriegt Drew McIntyre gegen Randy Orton. Ist aus Saudi-Arabien. Die Saudis wollen Randy Orton haben. Fände ich jetzt, wäre der einfachste Pick, den man hier wählen kann.
Oder wir stellen Drew McIntyre hier den Saudinator vor die Brust, der ja auch schon gesagt hat, er schaut sich das Match ganz genau an. Sami Zayn wäre hier natürlich auch ein Kandidat, den man damit reinschmeißen könnte.
Das stimmt natürlich. Also könntest du auch nehmen. Deswegen sage ich ja, du kannst halt auch hier mit so ein bisschen mit Überraschungen spielen. Weil wenn du mal im Fatal 4-Match verlierst, ist es jetzt nicht so fatal, als hättest du ein 1-gegen-1-Match verloren. Ja, mein Pick ist trotzdem Randy Orton wegen Saudi-Arabien. Das
ja.
Ist, sagen hier, wir wollen den, das ist der große Name. Ansonsten, wenn wir jetzt auch schauen, also ich glaube, wir gehen davon aus, Rumble, das überlebt der Drew schon. Der den mit dem Belt rauszugehen.
Ja, und ganz ehrlich, dafür spricht auch diese Art und Weise, wie man jetzt einen Number One Contender sucht. Weil ja. Es fühlt sich eher so an wie, ja, wir haben jetzt wir brauchen so eine Übergangsverteidigung quasi auf genau. Dem Weg, bevor es quasi in die große Fehde die große Story für WrestleMania, für Elimination Chamber, die Road to WrestleMania geht.
Genau. Und dann ist nämlich die Frage, wer holt den Rumble? Ne, also, klar, es muss ja kein Gegner für Drew sein, es könnte auch ein Gegner für Punk sein. Und da haben wir alle möglichen Namen. Ne, also, es ging ja auch mal, dann sofort Gerüchte los, Cody könnte ja nochmal gewinnen, wo ich auch sag, mach das mal nicht, wenn du nicht 2010 und John Cena nochmal haben möchtest, was so negative Feedback angeht, ja. Weil das ist ja sowieso schon da. Klar, auch einen Roman könntest du nehmen, aber auch da, ich finde, das brauchst du in dem Sinne nicht. Du kannst einfach sagen, wir stellen Cody gegen Roman, dann ist gut. So, die haben immer noch ihre Sache, auch von hier rund um Wargames, was die da noch hatten, so dieses war das letzte Mal, dass wir zusammenarbeiten, lass sie gegeneinander antreten, ohne den Belt, finde ich ganz erfrischend. Und dann eben die Frage, wen könntest du nehmen? Ja, Bron Breakker, so als Talent der Zukunft, könntest du natürlich auch den Rumble-Sieg geben. Finde ich halt aber da immer so ein bisschen blöd, obwohl wir es die letzten Jahre nicht hatten. Ich finde, ein Rumble-Sieg sollte auch immer eine Überraschung sein. Wir haben gemerkt, wenn es eine Überraschung ist, wie bei Jey Uso, sagen die Leute, ich will aber John Cena haben. Aber ja, klar, wäre es komplett krass, auch als Milestone für einen Bron Breakker. Aber wäre es dann jetzt diese Überraschung, weil dann sagst du, der hat jetzt den Rumble gewonnen und wir sehen jetzt das Match aus Januar nochmal. So klar ist bei Mania, ist größer, aber verstehst du, was ich meine, was da so ein bisschen mein Problem mit ist?
Ja, ich verstehe das Problem. Ich glaube, die einzigen Namen, die mit denen die Fan-Community kein Problem hätte, wären so Namen wie Sami Zayn oder auch ein Dominic Mysterio. Aber die sehe ich nicht als Favoriten für den Rumble-Sieg an. Weil das auch einfach kein, da will ich jetzt niemandem zu nahe treten. Ich glaube, mit Sami Zayn könntest du so eine Art B-Fehde bringen. Und das würde auch funktionieren, weil Sami Zayn ist eben Sami Zayn. Der zieht immer gute Reaktionen, selbst wenn man so eine Fehde übers Knie bricht. Das haben wir gegen Gunther gesehen. Gibt ihm 3-4 Wochen, dass der den Underdog spielen kann. Alle Leute so, ach Sami, ey, du warst schon mal einer von uns.
Du schaffst es, eine Hand am Pott, los.
Genau das. Das kannst du halt mit ihm immer bringen. Aber nee, ich tendiere gerade eher dazu, dass er quasi seinen Moment hier in Saudi-Arabien bekommt, um darzustellen, so, der ist auf dem Weg dahin. Vielleicht steckt man den dann auch Double-Duty-mäßig nochmal in das Rumble-Match, aber ich glaube nicht, dass er das Ding gewinnen wird. Und für mich ist es wirklich schwierig, dieses Jahr wieder einen Rumble-Sieger da auszumachen. Ein Roman Reigns möchte ich da eigentlich auch nicht drin haben, so wie du es schon angedeutet hast. Ich will auch keinen Brock Lesnar oder sonst irgendjemand da drin haben. Ich fände es mal so einen anderen Namen, den ich hier reinschmeißen würde, auch wenn der gerade mit einem AJ Styles zu tun hat. Ich fände es sehr spannend, wenn wir zum Beispiel einen Gunther hier als Rumble-Sieger hätten und dass wir dann bei WrestleMania Gunther gegen CM Punk zum Beispiel bekämen.
Fände ich auch nicht verkehrt. Ich würde auch noch, also da bei Gunther bin ich komplett dabei. Also auch, ist auch die Frage, ob er jetzt dann wirklich nochmal sagt, ich mache jetzt nochmal AJ richtig im Jahr auch gesehen lang. Also dieses der Career-Killer oder so ein bisschen, was da in die Richtung geht.
Genau, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen,
Ja, und ich finde auch, dass zu Gunther passt auch weiterhin Belt. So mit dem, wie man ihm jetzt präsentiert. Also das gehört für mich einfach zusammen, dass man ihm da auch ein Belt geben könnte. Auch da die Frage, wenn er dann in dieses hier im Punk-Sache reingeht, was machen wir rund um The Vision, um ein mögliches Seth Rollins-Comeback irgendwann im Laufe des Jahres? Wird dann auch nochmal abzuwarten sein und ob dann direkt auch The Vision ineinander zerfällt, weil die haben ja auch Rollins attackiert, wird sich dann auch zeigen. Oder ob man sagt, vergeben und vergessen, kann auch passieren, weiß man nicht genau. Ich würde nochmal, ich halte es zu 1%, unter 1% für wahrscheinlich, ich würde nochmal einen Wildcard-Pick trotzdem reinschmeißen, weil das ein Name ist, wo ich mir am ehesten noch den Raketenrucksack vorstellen könnte. Obwohl ich trotzdem nur glaube, er kriegt ein sehr, sehr großes Showing im Rumble. Wäre auch ein Oberfemi.
Rumble-Sieg, glaube ich nicht. Große Momente, wo er dann wirklich auch vielleicht so ein Big-Show-Moment quasi. Er kommt rein, es sind eine Horde Underkader, Midkader irgendwie drin, 3-4 Stück. Und die schmeißt er halt alle raus, wartet dann, dass der nächste kommt, das wird ein größerer Name werden. Halte ich für absolut möglich. Aber Rumble-Sieg glaube ich eben da nicht. Deswegen ist es sehr schwierig, dieses Jahr den Rumble auszusuchen. Ich glaube auch, dass bei Seth Rollins, da heißt es ja, dass er auf der Road to WrestleMania wieder fit sein könnte. Vielleicht kann man, es hängt jetzt davon ab, ich weiß nicht genau, wir wissen alle nicht genau, wie fit er jetzt ist, wie belastbar ist das Knie schon. Aber zum Beispiel wäre es ja da auch eine Möglichkeit, ihn entweder in den Rumble oder eben auch in die Elimination Chamber mit einzubinden, indem er...
Rumble wäre schon früh, oder?
Das glaube ich halt eben auch. Das glaube ich halt eben auch, dass das zu früh ist. Aber wir wissen auch, dass ein Rollins gerne mal noch in einem Chamber irgendwie auftaucht oder sonst irgendwas. Vielleicht kann man da auch was machen, dass er zum Beispiel einen Bron Breakker das Titelmatch kostet und dadurch jemand anders weiterkommt. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Weil ich würde es auch jetzt für schwachsinnig halten, wenn er sich immer wieder der Vision anschließt, weil er einfach da rausgekickt worden ist de facto und andere das Ding übernommen haben. Also eigentlich muss ein Seth Rollins auf der Road to WrestleMania als Babyface zurückkommen, egal was mit CM Punk gewesen ist?
Also nee, er muss nicht als Babyface zurückkommen. Er kann ja auch einfach sagen, so, ich bin jetzt wieder da, ich hasse hier alles und jeden und ich brauche nur mich, ich brauche niemanden, ich brauche keine Vision, ich brauche keinen CM Punk, ich brauche euch nicht und dann ist gut. Jetzt sind so als Babyface, also Rollins, ich finde, der funktioniert als beides nicht so super, hyper, ultra krass, hatten wir ja schon mal gesagt, dass er jetzt auch im Vergleich zu einem Punk, Cody, Roman immer noch eine Stufe drunter ist, meiner Meinung nach. Ich finde trotzdem, er ist dann als Heel immer noch besser als Face. Weil als Face ist er noch staler. Und deswegen tut ihm das auch, glaube ich, würde ihm das besser tun, als Heel zurückzukommen.
Ja, bringt den Beast Slayer zurück, oder wie er auch damals immer hieß, wo genau. Er das Ultra Babyface einfach gewesen ist.
Ja.
Also ich finde, man muss auf jeden Fall diesen Faden aufnehmen, dass er gegen The Vision was noch auf Lager hat, weil das muss eigentlich diesen alten Hass mit CM Punk überdecken. Und ich sehe ihn nicht, dass er hier irgendwie jetzt schon beim Rumble zurückkehrt. Er soll erstmal sein Knie erstmal auskurieren und dann vielleicht auf der Road to WrestleMania irgendwann seine ersten Matches wieder bestreiten oder vielleicht sogar erst bei WrestleMania sein erstes Match wieder bestreiten. Aber der soll erstmal ein bisschen aus dem Ring bleiben und dann wirklich wieder zurückkommen, wenn es dann absolut wieder geht. Das finde ich aber eben auch eine spannende Frage. Wie siehst du die anderen Teilnehmer von The Vision hier? Wir haben noch Austin Theory, Bron Breakker haben wir gesagt, der wird eine Rolle spielen. Ich sehe den aber für WrestleMania auch nicht im Titelmatch. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich sehe da nicht, für mich ist CM Punk gegen Bron Breakker oder Bron Breakker generell in einem Titelmatch auf der Raw-Seite sehe ich eher für etwas, in Anführungsstrichen, kleineres wie den den SummerSlam zum Beispiel, aber nicht für WrestleMania.
Ja, also gehe ich mit. Sehe ich auch so, auch gerade, weil wir haben es jetzt ja schon gesehen, nur das dann nochmal bei WrestleMania zu bringen. Weiß ich, also es wäre jetzt auch nicht so das, wo ich auch aus der Buchs springe. Das schreit jetzt nicht WrestleMania für mich.
Hatten wir bei Gunther gegen Jey Uso auch, dass man es nochmal bringt.
Ja. Aber da hattest du auch dann wirklich diese große Jey Uso Storyline.
Ja, ne? Ja.
Es ist auf einmal super over, ist ja dann auch irgendwie gekippt, weil Leute nicht John Cena bekommen haben. Und Jey Uso dann auch im Nachhinein wirklich nicht gut war, aber trotzdem zu dem Zeitpunkt fand ich, war der Jey Uso-Hate sehr erzwungen, meiner Meinung nach. Später kann man drüber reden, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht verstanden. Und auch hier, ich glaube jetzt nicht, dass jemand aus The Vision irgendwelche größeren Sachen macht. Wir haben jetzt ja auch, dass Logan Paul seinen Fulltime-Contract unterschrieben hat. Trotzdem, ich sehe die dann eher, das klingt zwar so blöd, aber dann in der Midcard, also jetzt, so die sind ja schon im Main-Event vertreten, sehen wir ja, aber ich sehe sie nicht bei WrestleMania im Main-Event irgendwo interagieren,
ja.
Sondern da dann eher, weiß ich nicht, vielleicht ist immer einfach zu sagen als Label, holen sie sich Tech-Belts, holen sie sich irgendwie Midcard-Belt oder sowas, ne, durch Eingriffe von außen, durch Numbers-Game, weil dieses klassische, wir sind ein Stable, wir holen uns jetzt irgendeine Art von Gold, dass wir dann ein bisschen spazieren tragen können, dass man da so einen Weg geht.
Ich bin gespannt drauf, welchen Weg man mit Logan Paul geht. Weil wie du schon gesagt hast, er hat jetzt einen festen Vertrag, auch Fulltime. Das heißt, den kann man entsprechend oft einsetzen. Und der bringt ja sehr, sehr vieles mit einfach. Nicht nur ganz viele Follower und ganz viele komische Meinungen.
Ja.
Aber vor allem dann eben auch wirklich ja Persönlichkeit im Ring. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Persönlichkeit, Fähigkeiten im Ring und so weiter und so fort. Und das wird jetzt das erste Jahr sein, wo er wirklich Fulltime dabei ist. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, Kai, wie nutzt man den? Wird man den auf lange Sicht auch dazu nutzen, vielleicht sogar das große Gold hier ins Visier zu nehmen? Wird der, das wäre jetzt so eine von den eigentlich Early Predictions, die ich jetzt hier von dir gerne hätte, aber wird er 2026 das große Gold tragen? Also nicht die IC Championship, sondern schon die World Heavyweight Championship oder erstmal ein Midcard Belt?
Ich bin ganz ehrlich, ne?
Hoffe ich.
Ich ziehe jetzt mein Verschwörungshütchen auf und ich sag, Logan Paul, ich sehe den keinen Fulltime-Contract unterschreiben, sollte man ihm nicht sagen, wir geben dir einmal den Main-Belt.
Mhm.
Das sehe ich nicht. Weil er ist ja schon US-Champion gewesen. Dann schön cool mit Trump abgehangen. Und ich glaube, das ist dann so dieses, passt auf, ihr kriegt mich Fulltime, aber ich will einmal den Hauptbelt tragen. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange gilt dieser Vertrag, den er da unterschrieben hat, ne? Deswegen die Frage, ob es dieses Jahr passiert, keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten 2 Jahre sehe ich ihn definitiv einmal den World Heavyweight Championship, übrigens ist das, was ich da sehe, gewinnen.
Ja, bin ich bei dir. Ich sehe es aber noch nicht 2026. Ich glaube, dass er noch so ein bisschen in dieser Vision feststecken wird und dass er sich davon auch erstmal befreien muss, ehe er auf die Jagd nach der Championship geht. Das heißt nicht, dass er eventuell in der Storyline mal im Triple Threat, Multiman, Schmonz, Ding, um die World Heavyweight Championship stehen könnte, hatten wir ja auch schon mal. Aber ich glaube nicht, dass er die jetzt schon gewinnt. Aber ich glaube, ich bin da im selben Position wie du. der Typ ist halt auch ein Business-Mensch. Und der weiß auch, was er für Quote zieht, was er für Reaktionen zieht, wie wertvoll der für WWE ist. Und der wird auch den Traum haben, dass er irgendwo auf einer großen Bühne, SummerSlam, WrestleMania, Rumble, irgendwas, hier das Ding gewinnt, ne?
Ja.
Und der wird sich das auch reingeschrieben haben. Das ist genau dasselbe, haben wir damals bei Cody gesagt, ne? Als Cody rübergewechselt ist, haben wir auch gesagt, nee, Cody, der ist halt nicht der blutjunge Typ mehr, der irgendwie da seine Position im Roster streiten muss. Der hat die Position eigentlich schon. Dem wird es jetzt darum gehen, diese Position auch entsprechend einzunehmen. Und die wird er auch verteidigen, zu verteidigen wissen in den Gesprächen mit Triple H dann oder damals noch mit McMahon. Also von daher bin ich da komplett dabei. Logan Paul 2026 noch nicht, aber 2027 bin ich da komplett d'accord, was das angeht.
Noch Thema Rumble.
Ja.
Was macht Chris Jericho?
Ja, das finde ich wiederum sehr schwierig. Ich finde, dass Chris Jericho beim Rumble, wenn der jetzt einfach nur so ein Teilnehmer ist, das wäre mir zu wenig.
Schon Final Four, oder?
Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich den ins Rumble-Match stecken würde.
Auf jeden Fall.
Oder. Dann ist aber halt einer von 30. Klar wird man dann über ihn sprechen. Aber welcher Position er dann am Ende rauskommt, ist eine andere Frage. Wäre es nicht effektiver? Wir machen einen Titelmatch oder einen anderen großen Kampf in der Card. Und Jericho kommt dann quasi nach dem Match raus und fordert sozusagen den Sieger.
Hand aufs Herz. Quatsch. Also, pass auf. Beispiel, ne? 2020. Edge Comeback. Viel größer als Chris Jericho Comeback. Meiner Meinung nach. Und Edge war auch nur einer von vielen im Rumble, um es mit deinen Worten zu sagen. Nee. Also, sollte er zurückkommen, steckt man ihn in den Rumble. Ne? Jetzt kann natürlich auch sein, ne? Richtig Fallhöhe schaffen auch. Jetzt an meiner Stelle. Jetzt ist er nicht im Rumble und dann irgendwie und Drew McIntyre verteidigt und dann kommt Chris Jericho raus und ich bin so, ja, ist blöd, nächster Podcast, ich kann nicht. Aber ne, dafür ist der Rumble da, für sowas. Und ähnlich wie bei Edge oder sowas auch, dann packt sie ihn in die Final Four und dann ist gut. Also, ja.
Ich sehe den Vergleich mit Edge natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Ich sehe ihn aber auch nicht, weil Edges Karriere war ja damals vorbei. Und Jericho war nur bei AEW, seine Karriere ist noch nicht vorbei gewesen. Ja,
allein deswegen ist es doch viel größer, dass Edge zurückkommt.
Ja, das meine ich ja. Deswegen ist Edge ja viel, viel größer.
Und dann sagt
deswegen,
man,
deswegen kann der
Rumble.
Deswegen konnte der das auch dominieren. Aber ich glaube halt, dass Jericho in einem star-stacked Rumble-Match, wo wir eventuell auch so jemanden wie einen Roman Reigns drin haben, dass er da ein bisschen untergehen könnte. Also nicht untergehen im Sinne von, über den redet keiner mehr, über den wird man natürlich trotzdem viel sprechen. Aber ich glaube, dass du ihn noch stärker und einfacher in eine Position bringen kannst, indem du ihn einfach so erscheinen lässt, sozusagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Jericho natürlich im Ring noch immer seine kleinen Limitierungen nach wie vor mit sich herumträgt. Ich würde die Variante bevorzugen, Title Match, Jericho kommt raus und fordert dann eben den dann amtierenden Titelträger, vielleicht für Elimination Chamber oder wie auch immer. Welche Rolle siehst du denn dann für einen Chris Jericho, fernab, welchen Posten er hier im Rumble-Match einnimmt? Welche Position siehst du für einen Chris Jericho bei WrestleMania und dann auch im weiteren Verlauf des Jahres?
Also übrigens erstmal sage ich Rumble Nummer 30. Das ist dann musst du nicht mehr viel catchen. Das ist meine Prediction. Auch da, das Problem ist, ich habe ja schon ganz häufig gesagt, beim Wrestling lieb ich die Storylines, ich lieb die Emotionen. Das, was im Ring passiert, ist häufiger mal das, was von Bell to Bell passiert, ist häufiger mal zweitrangig. Oder Hauptsache, da wird die Geschichte gut erzählt. Ich hätte ja unfassbar viel Bock auf CM Punk gegen Chris Jericho nochmal als Fehde. Weil ja. Ich glaube halt, das wäre als Fehde super geil. Aber Matches können wir eigentlich weglassen. Das ist mein Problem damit.
Ja.
Wir können sagen, ey, wir machen richtig geile Sprachduelle und dann statt zu kämpfen, einmal mal schnick, schnack, schnuck, Gewinner hat den Belt, Rest ist egal. Weil die sind ja beide jetzt nicht mehr so super geil im Ring. Das wäre dann eher die Befürchtung dabei, weil ich finde schon, dass sowas ein Mania-Programm sein könnte, falls man einen Punk auch gegen Jericho stellt. Aber auch da, woher kommt die Legitimation dann zu sagen, dass Jericho das hat? Also er müsste ja einen Rumble gewinnen. Oder er müsste Chamber gewinnen.
Mhm.
Rumble-Sieg kannst du noch deichseln. Sind wir mal ehrlich. Das geht noch. Ne? Wie gesagt, Nummer 30, weichst einmal aus, zack, schmeißt ihn raus, geht in Ordnung. Chamber, also ich sehe jetzt Jericho keine Chamber worken. Also ich möchte auch Jericho keine Chamber worken sehen, unabhängig davon. Es ist schwierig. Auch da, wenn wir sagen, okay, wir spinnen wieder Gunthers Career-Killer-Ding weiter, hätte ich auch gern Gunther-Programm im Laufe des Jahres.
Ja, Gunther, also tatsächlich ist gerade Gunther so ein bisschen die Personalie, die für mich dann so ein bisschen hinüberfallen, zu fallen droht. Ne? Wenn Jericho jetzt wirklich eine prominente Rolle einnimmt und vielleicht gegen CM Punk geht, möglich, dann fällt schon mal der Rumble-Sieg von einem Raw-Star ja für mich raus. Das heißt, wir müssen da irgendeine Smackdown Typen haben. Da Roman Reigns gerüchtet wird, dass er zu SmackDown jetzt wieder gehen wird, was eh total egal ist, wenn man ehrlich ist, weil als Rumble-Sieger kannst du einfach sagen, du.
Ja.
Und dann sucht man sich halt eben den Drew aus. Das ist dann schon okay. Aber das ist eben gerade die Frage, die ich mir stelle. Fällt Gunther dann irgendwie hintenüber oder sagt man jetzt, ja gut, dann kriegt ein AJ Styles hier sein Retirement-Match bei WrestleMania gegen einen Gunther. Oder vielleicht sogar bekommen wir das WrestleMania-Match von Gunther, was wir schon seit Jahr und Tag haben wollten, also früher noch ein bisschen mehr als heute, aber bekommen wir vielleicht bei WrestleMania Gunther gegen Brock Lesnar.
Aber ich dachte, AJ macht schon noch ein volles Jahr.
Ja, aber lass mich das jetzt mal reinwerfen.
Ja, aber ich verdrehe einfach Fakten, weil das passt besser in mein Narrativ.
Aber ja, genau.
Querdenker, Olf.
Ey, wir sind im Jahr 2026, da kann man das machen, wie wir gelernt haben.
Alternative Fakten.
Genau.
Aber das, was du ansprichst, ist eigentlich nicht verkehrt, weil dieses Match Brock Lesnar gegen Gunther steht ja immer noch im Raum, ne? Dass wir das irgendwie noch bekommen. Das wäre auch ein riesengroßes Match.
Mhm.
Ich hätte auch auf jeden Fall Bock drauf. Ich mag halt nur Brock Lesnar nicht. Ja. Aber trotzdem geiles Match.
Ja. Und das ist auch ein Match, das hat es noch nie gegeben. Das fühlt sich frisch an. Wir hatten die Konfrontation der beiden natürlich auch beim Royal Rumble schon mal gesehen und wie da die Crowd drauf abgegangen ist. Und ich glaube auch, wenn du so eine Konfrontation im Rumble bringen würdest, wir wissen nicht, ob Brock beim Rumble mit dabei sein wird. Wir wissen auch nicht, ob Gunther beim Rumble mit dabei sein wird, aber wir gehen jetzt einmal davon aus. Das wäre auch auf jeden Fall ein großes Ding. Und ich hätte da auch einfach Bock drauf. Und es würde eben auch gut dazu passen. Gut, dann retired Gunther vielleicht den Brock noch nicht. Aber es wäre zumindest schon mal ein Grundstein. Und wir hätten eben dieses First-Time-Ever-Ding, was du eben auch auf einer WrestleMania-Card auf jeden Fall brauchst. Weil alle anderen, das ist jetzt mal ein Superlativ von mir, alle anderen Cards, die du im Jahr hast, sind eigentlich zu klein dafür.
Mhm.
Bin ich mal ganz, ganz frech voranweg. Deswegen, da sind viele spannende Positionen und auch viele spannende Positionen, die sich um einen Chris Jericho hier zum Beispiel ranken. Wenn der eine prominente Rolle bei WrestleMania einnimmt, wovon man ausgehen kann, dann hast du wiederum einen Main-Event-Spot weniger sozusagen. Das hat man letztes Jahr ähnlich mit einem John Cena, wo man auch so ein bisschen rumdrehen musste, wie schiebt man die jetzt zurecht? Und ich hoffe, dass man für einen Chris Jericho, wenn er jetzt da aufschlägt beim Royal Rumble, wovon wir alle momentan ausgehen, dass man für den einen längerfristigen und vor allem auch festen Plan hat und den nicht spontan über den Haufen werfen muss, aus irgendwelchen Gründen, wie es beim John Cena der Fall gewesen ist. Aber diese Personalie wird massiv andere Leute beeinflussen. Sei es jetzt eben Gunther, sei es ein Seth Rollins, wo auch noch ein Fragezeichen hinter dran ist. Also wir haben da ähnlich, wie wir es jetzt schon im Vorjahr gehabt haben, fast schon ein Getümmel-Main-Event und müssen da wirklich schieben, wie man die beiden Cards entsprechend aufbauen wird. Was machen wir denn hier mit den, jetzt sind wir so ein bisschen durch Richtung WrestleMania zumindest, was machen wir mit den Mid-Cards und vielleicht auch mit den Up-and-Coming-Stars? Wir sehen bei WWE gerade einen großen Generationenwechsel. Wir haben viele Call-Ups gehabt. Wir hatten jetzt bei SmackDown und Jordynne Grace zum Beispiel. Obafemi wird gerade gepusht. Javon Evans ist mit dabei. Lash Legend war mit dabei und noch viele weitere. Wo bringen wir die dann alle unter? Weil irgendwie gefühlt schmeißt man gerade von NXT ganz viel oben rein.
Mhm.
Aber wir wissen alle, wenn irgendwann da oben das Boot voll ist, dann fallen sie an der anderen Seite wieder raus. Was macht man da?
Das ist auch eine Sache, die habe ich auch mit Markus im Magazin angesprochen. Ich bin gar kein Freund von den aktuellen Call-Ups, beziehungsweise wie diese Call-Ups gehandelt werden. Also ich hasse diese Business-Storylines, ich mache mit Anführungsstriche. Das ist so ein bisschen, habe ich das verglichen mit AW, so dieses, ja, guck mal, komm doch in mein Stable, weil hier ist die Bezahlung besser oder ich gebe dir Summe X, wenn du den attackierst. Und das ist genau dieses College-Football, ja, ich kann da unterschreiben, ich kann aber auch da unterschreiben. Ihr müsst euch schon darum kümmern, dass ich bei euch unterschreibe. Ich hasse das. Sag doch einfach, pass auf, ich tauch hier auf, ich habe mies Bock auf eine Wemserei, alles klar. Und dieses, ja, ich habe den jetzt secured für Raw oder für SmackDown, irgendwie ich verstehe nicht, wen das abholen soll. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist großer, großer Müll, meiner Meinung nach. Also, da geht auch dieses Spektakuläre von so einem Call-Up geht auch ganz viel flöten, wenn du erstmal 18 Mal bei Nick Aldis oder der Mann mit der Glatze.
Adam Pearce.
Danke. Adam Pearce auftauchst und sagst, ey, du musst schon schnell sein, ich könnte auch da unterschreiben. So, das ist gar nichts. Und dann hast du noch Javon Evans, der dann da als Prospect gehandelt wird und ja, in der Werbepause unterschreibe ich mal hier meinen Raw-Vertrag.
Ja, super. Also, Dankeschön.
Also wirklich, da fehlen dann wirklich noch, wie sie es bei den Drafts hatten, diese Raw- oder Smackdown-Mützen. Ja. Ne? Also das ist ganz schrecklich. Also ich verstehe das nicht, wie man die Call-Ups so handelt. Und ich finde auch, dass ganz viele dieser Namen noch nicht bei NXT durch sind. Gerade namentlich ein Javon Evans, dessen Storyline es eigentlich komplett war. Darauf war auch dieses Deadline-Match ausgelegt mit, er holt sich jetzt endlich diesen Belt. Und dann ist, ja, Leon Slater, spring mal ein. Hier, komm, ich gehe jetzt ins Main-Roster. Also das ist auch von der Wand bis zur Tapete gedacht. Ich mag das nicht. Trick Williams. Ich hätte jetzt halt gesagt, im Jahresrückblick verstehe ich nicht, warum man Trick Williams hochholt, wenn man Carmelo Hayes nicht mal positioniert hat.
Mhm.
Man kann jetzt auch sagen, er hat jetzt immerhin den US-Belt gewonnen. Ich finde trotzdem nicht, dass Carmelo Hayes irgendwie positioniert ist und wir jetzt ganz krass wissen, wer ist Carmelo Hayes, nö, was macht den aus, was ist seine Motivation. Ja, der ist jetzt US-Champion und dann verliert er wieder den Belt und dann ist er wieder irgendwie egal. Was ich schade fände, aber so sehe ich es gerade. Und dann schmeißt du einfach noch jetzt Trick Williams rein. Und dann auch da beim Javon Evans sehe ich so ein bisschen, ja, der ist spektakulär, ne? Aber das hatten wir halt auch bei Penta. Und der, klar, der war jetzt auch verletzt, aber trotzdem so wirklich angekommen. Und wer ist Penta, weiß ich jetzt halt eben auch nicht. Ist jetzt vielleicht auch bei einem Javon Evans gar nicht schlecht. Der ist halt jung. Den kannst du ja erstmal präsentieren. Der kann sich als Man-Roster gewöhnen. Okay. Aber jetzt im Endeffekt die einzigen Personen, die ich jetzt wirklich sehe, wo ich sage, die kommen ins Man-Roster und können da ein bisschen für Wirbel sorgen, auch in Titelregentschaft oder auch in Titelszenen, meine ich, oder in höheren Card-Regionen, ist halt auf jeden Fall ein Oberfemi.
Ja.
Und dann auf der Frauenseite eine Jordynne Grace, würde ich sagen, weil ich glaube, dass die auch SmackDown gut tut. Obwohl ich es auch da komisch finde, dass sie aber NXT noch nichts erreicht hat, übertrieben gesagt. Also ich verstehe diese Call-Ups nicht von Talents, die NXT noch nicht durchgespielt haben. Ich finde diesen Approach sehr komisch, den man da jetzt wählt.
Ich finde einige der Präsentationen, die wir jetzt hier gesehen haben, auch sehr lazy insgesamt. Also gerade auch, wenn man sich die Trailer zu Javon Evans anschaut, wo man das alte Videomaterial nochmal aufgegriffen hat und das nochmal verbraten hat, ein paar Trailer dazwischen geschnitten hat. Ich finde es ein bisschen lahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe eher den Eindruck, als ob man das hier überhastet hätte, die Leute hochzuziehen, damit man neues Material hat, sozusagen, um dem Publikum zu sagen, zeigen, ja, guck mal hier, ja, es sind manche Leute verletzt und so, aber wir haben auch immer wieder neue Leute, die dazukommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass man die ganz großen Stories jetzt gerade hätte. Beim Trick Williams, finde ich, hat man es bis jetzt ganz okay gemacht, auch mit der Involvierung von einem Randy Orton mit einem The Miz noch mit dabei. Das finde ich okay, gerade was die Persona für einen Trick Williams angeht. Javon Evans, da gab es jetzt die jüngsten Meldungen, dass er auch nicht ganz so ein hohes Standing Backstage haben sollte, wie wir uns das vielleicht alle gedacht haben. Also man sieht ihn da nicht als Franchise-Player, sondern eher so als so ein Mid-Card-Talent, was wiederum das unterstreicht, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Dass man ihn eben nicht so stark in den Fokus rückt. Im Gegensatz zu einem Obafemi zum Beispiel, ja, sind wir ehrlich, der wird jetzt groß angekündigt und das wird sich dann auch entsprechend groß anfühlen, weil er nicht plötzlich nur auftaucht oder gar schon dabei gewesen ist, wie einen Javon Evans, den wir auch schon diverse Male auch in Action gesehen haben im Main-Roster. Obafemi kommt an und wird eine Rolle spielen. Und das wird im Zweifelsfall der Rumble sein. Und ich glaube auch, dass der jetzt eine große Rolle sowohl bei Elimination Chamber als auch bei WrestleMania spielen wird. Ob der jetzt gleich in Titelmatches kommt, weiß ich nicht. Aber der soll erstmal die großen Stories bekommen. Von mir ist auch ins Midcard-Geschehen rein, was da die Belts angeht. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt überlegen, wir haben Carmelo Hayes, aber wir haben Dominic Mysterio. Dominic Mysterio ist auf dem Weg in Richtung Babyface von den Reaktionen her. Wäre dann ein Gegner wie ein heelischer, beziehungsweise ein Obafemi war ja, der war zwar Babyface, aber auch nie so absolut Babyface. Wäre das eine Paarung, die für die Sinn machen würde? Das ist quasi so eine Art IC-Belt wird an Obafemi weitergegeben und Dominik geht dann weiter, weil den sehe ich eigentlich als jemanden, den musst du fast schon noch weiter pushen, gerade in der zweiten Jahreshälfte, weil die Leute den halt einfach wollen. Das ist halt eben so das Ding.
Boah, das ist halt schwierig, weil ich weiß, also Dominik Mysterio dann zu entthronen, könnte ja auch negativ für dich sein. Gerade wenn die Leute sagen, ich mag Dominic Mysterio sehr. Nicht, dass du dann auf einmal dann angefangen wirst auszubuhen, was natürlich sonst eigentlich egal ist, aber jetzt gerade in deinem ersten Run im Main Roster, nicht, dass du dann auf einmal so in so eine schlechte Ecke gerückt wirst. Das könnte halt gefährlich sein. Aber an sich, ähnlich auch wie man es mit Gunther gemacht hat, wäre Obafemi das perfekte Talent, um den IC-Belt zu halten, meiner Meinung nach. Deswegen ist es eigentlich ein recht guter Guess zu sagen, man gibt ihm den IC-Belt und zieht Dominik ein Stück höher. Auch da nicht groß genug für eine WrestleMania-Storyline, aber wie du eben sagst, für diese zweite Jahreshälfte sollte man dann Dominik auch schon mal reinschmeißen, finde ich.
Sehe ich auch so. Also, wie gesagt, der ist over, der zieht die Reaktion, der erzählt tolle Matches, tolle Geschichten in seinen Matches. Ich finde, dass man mit dem mehr probieren muss, weil irgendwann wird halt auch diese Overness, diese Reaktion, die werden ansonsten abebben, wenn man dem Publikum dann nicht mehr gibt.
Grüße an LA Knight.
Ja, was ist eigentlich mit dem?
Da gab es auch so Überlegungen, ob man den nochmal so ein bisschen repackaged, ne? Also jetzt nicht komplett von neu, sondern dass man sagt, der ist schon eigentlich LA Knight und der ist auch ganz cool und wir versuchen den noch ein bisschen cooler zu machen. So ein bisschen, so wir gehen in Flammen an der Hose oder sowas, so wie bei Seth Rollins.
Ja. Der wird dann der LA Nightmare, meinst du, und kriegt so Flaggen-Dinge. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass, weil das auch immer wieder eine Frage gewesen ist, was passiert mit LA Knight? Ich glaube, der wird halt genau da stecken bleiben, wo er jetzt ist. Der wird auch hin und wieder mal in so einem Multi-Man-Match von mir ist auch mal um Titel antreten dürfen, aber der wird irgendwo in der Midcard sein und der wird jetzt einer von denen sein, das ist auch eine Prediction von mir, der in erster Linie dazu da sein wird, um jetzt die neuen Leute, vor allem auch so ein Obafemi zum Beispiel, lass die beiden gegeneinander fäden, da könnte ein Obafemi von profitieren, weil LA Knight hat ein Standing, LA Knight kann reden,
ja.
Da kann ein Obafemi noch dran wachsen.
Ja.
Nicht körperlich, aber zumindest vom Standing her. Aber ich sehe LA Knight nicht als jemand, der neues Gesicht von WWE plötzlich werden wird oder in irgendeiner Art einer großen Geschichte da vertreten sein wird.
Sehe ich auch nicht.
Ja, ich meine, er muss jetzt irgendwann erstmal wieder zurückkommen, ne? The Vision und so, abgefertigt worden. Da wird er garantiert noch seine Story bekommen, aber er wird da eben auch nicht die Main-Story einfach kriegen. Das ist einfach so. Und da bin ich mal gespannt, auf welchen Weg man da mit ihm geht. Wir haben bei Jordynne Grace, weil du so gerade angesprochen hast, natürlich,
ja.
Entschuldige, ja, du wolltest noch was sagen?
Nee, mach jetzt Jordynne Grace.
Okay, bei Jordynne Grace haben wir jetzt ja diese Andeutung gehabt, ne, als sie da ihr Match bestritten hat, dann auf dem Rückweg raus mit Jade Cargill, ne, bla, ja. I'm that bitch. Ich bin skeptisch, was Jordynne Grace angeht im Main Roster, weil, wie du schon gesagt hast, bei NXT hat sie zwar ihre Story gehabt mit einer Blake Monroe, die hat gut funktioniert, aber irgendwie ist der Funke nie so 100% bei mir übergesprungen und ich bin eigentlich ein großer Fan von Jordynne Grace und mir fehlt da auch so ein bisschen die Präsentation bei ihr, was WWE-seitig angeht.
Ja.
Ich finde, das hat man nicht gut gemacht, sondern man hat sie jetzt eigentlich da so reingeschmissen, jetzt ist auf einmal da und jetzt, ja, guck mal hier, die hat die eine ganz klar besiegt, ja super, aber irgendwie so richtig greifbar ist die noch nicht und ich weiß vor allem auch nicht, inwiefern eine Jade Cargill jetzt die ideale Gegnerin für eine Jordynne Grace ist.
Das stimmt. Auch da, ne, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, die NXT-Kritik, dass sie da noch nicht durch ist. Sie bringt ja trotzdem eine Präsenz mit. Sie bringt auch mehr Präsenz mit als viele andere. Und ja, höchstwahrscheinlich ist auch Julia die bessere Wrestlerin. Trotzdem hat eine Jordynne Grace direkt mehr Ausstrahlung als eine Julia, muss man ganz klar sagen. Von daher finde ich es gar nicht so verkehrt. Und sie sticht halt auch aus dem Damen-Roster natürlich nochmal heraus mit ihrem Look einfach. Trotzdem, ich hätte so ein Man nennt sie zwar immer so, aber ich hätte trotzdem ein bisschen mehr gerne diesen Juggernaut Jordynne Grace, weil diesen Badass, so wie wir die eigentlich auch kennen, auch aus TNA-Zeiten oder noch teilweise aus irgendwelchen Indie-Zeiten, der geht so ein bisschen flöten. Und den habe ich bei WWE so gut wie noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, das musst du noch auf dem Bildschirm kriegen.
Mhm.
Und damit steht und fällt halt viel. Weil ich, natürlich, wie gesagt, also Nerea ist in ganz anderen Universen. Ne? Also deswegen das bei dem Vergleich bedenken. Aber trotzdem könnte sie vom Look und von der Wuchtigkeit auf jeden Fall in so Regionen gehen. Jetzt nicht, dass sie so over ist wie eine Rhea Ripley. Ich glaube, das wird absolut niemand schaffen. Ne? Das möchte ich ganz klar sagen. Aber mit dieser Wuchtigkeit, und die hat ja schon auch Power und sowas alles, da könnte sie mitspielen. Aber um es doof zu sagen, man kriegt diese PS nicht auf die Straße, die eigentlich in der Jordynne Grace schlummern. Das hat man aber bisher noch gar nicht geschafft in dem ganzen WWE-Run.
Ja, Und das ist gerade eben das ganz, ganz große Problem bei einer Jordynne Grace. Man hat es bis jetzt nicht 100% hinbekommen und das Main-Roster ist da noch ein bisschen undankbarer als NXT, finde ich.
Ja.
Und das wird das große Problem sein, weil zuletzt hat man es eben mit den Call-Ups nicht gut hingehauen, geschafft. Es hat wirklich lang gedauert, bis man dann Talente wirklich auf Tour gebracht hat und wirklich dann auch in Position gebracht hat. Auch einen Ilya Dragunov jetzt auf lange Sicht, ne? Der US-Title Run hat ihm gut getan, wie ich finde. Hat auf jeden Fall ihm Profil gegeben und vor allem auch eine gewisse Position innerhalb des Rosters. Ob der jetzt die ganz, ganz große Rolle spielt oder ob der jetzt einfach so im Einerlei versinkt, ich befürchte halt was Zweiteres.
Wir haben halt viele Namen, die in so eine Richtung gehen. Auch ein Ludwig Kaiser, ein Chad Gable, ne? Also auch ein Carmelo Hayes würde ich da trotzdem immer noch hinzuzählen, auch auf eine Art. Also ich habe das Gefühl, man hat so eine Riege an Wrestlern, man sagt mal so, den ziehe ich jetzt hoch kurz, der ist dann da, der ist präsent, der hat auch vielleicht ein Midcard-Belt und wenn er dann verliert, dann ist er wieder vorbei, dann ist er wieder unten. Und dann gucke ich, ah, den ziehe ich jetzt den wieder kurz hoch. Das machst du mal mit dem Ilya, das machst du mal mit dem Carmelo Hayes und das ist so das Problem. Und du hast halt ganz, ganz viele, hast du dann auch mal kurz einen Ludwig Kaiser, dann hast du dieses El Grande Americano-Ding, dann hast du mal kurz einen Chad Gable, aber das ist immer eher ein kleines Programm und keine konstante Entwicklung, die mit den Wrestlern betrieben wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und jetzt schmeißt du ganz viele neue rein.
Ja, damit sich das Produkt ein bisschen frischer anfühlt. Früher hatten wir da einen Draft. Jetzt haben wir diese, ja, wie soll man es denn sagen, diese Zugänge quasi einfach, diese dynamische Entwicklung. Ich bin ehrlich, ich hätte es fast netter gefunden, wenn man diese Draft-Show gehabt hätte. Auf der anderen Seite verstehe ich es halt eben auch nicht, weil das ist eigentlich was man gut verkaufen kann. Dass du an einem Tag sagst, so jetzt gilt's und jetzt passiert was. Das kann man eigentlich gut als Show verkaufen und vielleicht sogar als Special. Hat man nicht gemacht. Das ist ja eine Entwicklung, die wohl unter Triple H so eine Geschichte gewesen ist. Was ich gerade noch ganz kurz erwähnen möchte hier. Wir sprechen gerade über ganz, ganz viele Namen. Aber zum Beispiel über einen Namen, der das letzte Jahr wirklich auch mitgeprägt hat, sprechen wir gerade gar nicht, weil der gerade im Tag-Team-Geschehen mit dabei ist. Was ist denn mit einem Jey Uso eigentlich? Kriegen wir den nochmal in einer wirklich Singles-Rolle, in einer größeren Singles-Rolle?
Ich finde, die Usos sind genau da jetzt, wo sie gerade hingehören.
Okay.
Und ich finde das auch als Tag-Team ganz gut. Sie profitieren davon. Ich hoffe, es gibt auch ein gewisses Spotlight auf die Tag-Team-Division, weil die sehr schlecht gebuckt wird, das sagen wir jedes Jahr, das sagen wir konstant seit Jahren. Aber offen wirklich mal wieder gutes New Day gegen Usos Match, hätte ich Bock drauf. Warum nicht? Okay.
Ja, ich glaube eben auch bei Jim J. Uso hat man jetzt das Experiment erstmal beendet. Ne? Man hat das letztes Jahr probiert, hat gemerkt, das hat so semi funktioniert. Jetzt steckt man erstmal dahin wieder zurück, wo er groß geworden ist. Du kannst die Geschichte mit The Vision trotzdem noch weiter erzählen. Du kannst auch die Entrances weiterhin noch verwenden und du kannst ihn weiterhin over sein lassen auf die Art und Weise, wie eben ein Jey Uso over ist, ohne dass er eben das ganz, ganz große Standing als Singles Wrestler haben muss. Das finde ich auch in Ordnung. Und deswegen glaube ich auch, dass er da zumindest in der ersten Jahreshälfte da erstmal zwischengeparkt wird und vielleicht auch fürs WrestleMania-Wochenende. Wie siehst du die Chancen, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein Wiederaufleben der glorreichen Tag-Team-Zeiten bekommen werden? Also würde man für WrestleMania zum Beispiel einen Multi-Team Leiter-Match. Hey, komm.
Ja, natürlich. Ich gehe komplett mit. Also, ich würde es mir immer noch wünschen. Ich finde, du hast da auch viel Potenzial. Es wird einfach noch nicht genutzt. Also, du machst 40 Stunden Show jede Woche, schaffst es aber nicht, irgendwie deine Tech-Division aufzubauen. Mann, du hast Fraxium, die super krass nice sind, ne? Du hast auch New Day. Also, ich finde, man vergisst das manchmal. New Day waren auch wirklich einfach geile Typen, ne?
Ja.
Die auch witzige und auch teilweise auch coole Geschichten erzählt haben. Nicht alles, ne? Auch, also es war auch ganz viel schrecklich mit The Old Day und keine Ahnung. Also es war nicht alles funny. Aber trotzdem, das waren gute Jungs. Auch die Usos, die haben stabile Schlachten abgerissen, ne? Dann DIY, hast du nie was draus gemacht. Tommaso Ciampa geht jetzt einfach höchstwahrscheinlich. Also, ey, die Creeds, ne? Auch das, du hast da so viel hochgeholt. Das ist einfach, aus allem ist nix geworden. Verstehe ich nicht. Ich glaube auch da weiter nicht, dass irgendwas draus wird. Die sagen dann so ein bisschen wieder hier, guck mal, wir machen jetzt unser neu aufgelegtes Hardy Boys gegen die Dudleys, weil jetzt machen wir da nochmal New Day gegen die Usos. Und dann machen wir da ein Match draus und dann war's das wieder. Und dann scheißen wir wieder auf alles, was Storylines angeht. Ich finde es wirklich schrecklich, wie man das angeht. Ich verstehe auch nicht, warum man das so macht.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Aber, weil wir gerade drüber gesprochen haben, Thema Entrance, ne? Und wer für mich dieses Jahr das ganze Gold gewinnen sollte, auch den Rumble holen sollte, meiner Meinung nach. Weil Ist es immer noch Death Rebel? Ich glaube schon. Machen viel Müll. Machen sehr viel Müll. Aber, um es auf Neudeutsch zu sagen, wurde gekocht von Death Rebel. Der neue Entrance von Kit Wilson, ne?
Ja.
Der ist eine 10 von 10. Und ich finde, dieser Typ sollte allein für den Entrance den World Heavyweight Championship und den WWE Championship bei WrestleMania gewinnen.
Okay.
In der gleichen Nacht. Alles andere wäre blöd und ich verstehe es nicht. Ich habe das in meinem Feed die ganze Zeit, dass dieses dumme Lied noch immer nicht auf Spotify ist. Es macht mich rasend. Ich verstehe es nicht. Also wirklich. Kit Wilson, neues Team.
Ja.
Banger.
Da verändert sich ja WWE auch gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Dass man mehr Themes hat, die einen Wiedererkennungswert haben, dass man mehr Themes zum Mitsingen hat. Das ist hier gerade nicht überall natürlich, soweit ist man noch nicht, ne? Aber man merkt schon hier und da eine kleine positive Entwicklung, was das auf jeden Fall angeht. Da bin ich bei dir mit dabei. Wir haben jetzt noch gar nicht über die großen Frauengeschichten gesprochen. Liegt es einfach daran, dass wir keine großen Frauengeschichten bekommen? Wir haben Jade Cargill, Jordynne Grace so ein bisschen angesprochen. Was ist mit einer Stephanie Vaquer jetzt erstmal verletzt so ein bisschen raus? Ich habe das Gefühl, dass eine Rhea Ripley, Io Sky, die hat man jetzt so ein bisschen zwischengeparkt in der Tag-Team-Division. Da habe ich den Eindruck, dass man für WrestleMania eher in dieser Schiene was plant, kein Einzelmatch, dass man WrestleMania eher Richtung Stephanie Vaquer gegen Gegnerin XYZ geht. Wie siehst du das hier?
Ja, ich glaube auch eine Raquel, die präsentiert man ja aktuell sehr stark. Ich glaube nicht, dass wir die als Mania-Gegnerin sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei Mania dann sowas gibt wie Stephanie Vaquer gegen Liv Morgan.
Mhm.
Ich für sehr wahrscheinlich, dass man sowas nimmt, meiner Meinung nach. Gerade auch, dass dann Liv Morgan, ne, du merkst, die Reaction ist da, die Leute haben Bock auf die hat jetzt ihr Comeback gefeiert. Dass man ihr da vielleicht sogar das große Gold wiedergeben würde. Das ist meine Vermutung, was die Women's Division bei Raw angeht zumindest.
Ja, also ich könnte mir da sogar vorstellen, dass wir so noch stärkere Involvierung vom Judgment Day bekommen, so Liv Morgan, Raquel Rodriguez in so einer Maxime quasi, ne? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das dann noch ein bisschen stärker forciert, aber nach wie vor habe ich jetzt nicht den Eindruck, als ob man die ganz großen Frauen-Stories erzählen würde. Also der Fokus liegt derzeit auch bei WWE im Main Roster eindeutig auf den Männern, oder wie siehst du das?
Ja, klar. Also auch wie du gerade schon gesagt hast, also eine Io und eine Rhea konnte es halt gut parken durch die Damen-Tech-Belts. Die hatten ja trotzdem da ihre, nennen wir es mal Story, ne, die auch dann in den Shows präsent war. Im Endeffekt ist es doch immer das Gleiche. Die over sind, die wir gerade nicht ins Title-Picture stecken können, weil sie jetzt da zu lange waren. Die parken wir erstmal irgendwo und dann schmeißen wir sie irgendwann wieder rein. Und ich glaube auch genauso wird es auch mit einer Io Sky und mit einer Rhea kommen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Io Sky gegen Liv Morgan, dass da recht coole Matches bei rumkommen könnten.
Ja.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir jetzt so den Blick rüber Richtung SmackDown wieder wenden, ist die Frage, gut, jetzt erstmal natürlich, wie präsentiert sich eine Jordynne Grace? Was wird aus der Regentschaft von einer Jade Cargill natürlich? Und dann, wenn du guckst, okay, was gibt's als andere Herausforderin? Tiffany Stratton werden wir auf jeden Fall wieder bekommen, auf kurz oder lang.
Mhm.
Wir werden auch eine Charlotte auf kurz oder lang wieder bekommen, sind wir mal ganz ehrlich. Und vielleicht gibt's ja auch dann irgendwann das Comeback von der Bianca Belair. Und dann kannst du natürlich da wieder so ein bisschen durchwürfeln.
Das ist ja eigentlich auch noch die alte Geschichte, die wir noch davor gehabt haben. Eigentlich ist Bianca Belair gegen Jade Cargill noch immer eine Geschichte, die man wieder aufgreifen kann, wenn man ehrlich ist. Und eigentlich musst du das halt eben auch machen. Und wenn Bianca irgendwann ihren, was ist das, der Zeigefinger von der einen Hand, die sich da das Gelenk gebrochen hat und wo sie den nicht mehr ganz klar hat. Und irgendwie gefühlt hat man alle 3 Wochen bei uns auch im Magazin die Meldung, dass sie in irgendwelchen Interviews sagt, ja, es wird besser. Aber irgendwie, das wäre übrigens auch noch ein Pick beim Rumble, dass man sie da wieder zurückbringt, als Überraschung quasi im Rumble-Match. Und ich halte eine Bianca Belair für eine durchaus legitime Favoritin auf den Rumble-Sieg der Frauen. Neben einer Charlotte Flair übrigens auch. Weil Charlotte Flair war dann schon jetzt das dritte Mal, glaube ich schon, wenn ich mich komplett täusche, ja, wenn das jetzt Ding gewinnen würde. Deswegen wäre ich dagegen. Weil dann hätte sie, ich scroll gerade hier ganz kurz durch. Also sie hat letztes Jahr das Ding ja gewonnen, das hatte ich noch im Kopf, aber sie hatte auch den 2020er Rumble ja schon gewonnen. Das heißt, es wäre das dritte Mal, das wäre für mich ein bisschen viel. Das heißt dann, Bianca Belair mit 2 Mal wäre dann ein bisschen weniger, dass man nicht diese Dreiergrenze durchbricht. Aber ja, ich glaube auch, man hat ja auch schon mal angedeutet gehabt, dass das hier in die entsprechende Richtung gehen könnte. Charlotte Flair gegen Jade Cargill wird gut funktionieren. Ich mag es ganz gerne, wie man bei Raw aktuell Becky Lynch einsetzt, um so ein bisschen die etwas jüngeren Stars overzubringen. Wir hatten das mit Lyra Valkyria gesehen. Jetzt hatten wir es mit Maxine Dupree. Sehe ich Maxine Dupree als Main Event Playerin in der kommenden Jahr? Nee, aber sie wird in der Midcard trotzdem ihre Rolle spielen, weil sie ja trotzdem irgendwie ganz gut auf der einen Seite polarisiert, aber bei den Matches funktioniert sie halt eben auf ihre Art und Weise dann doch ganz ordentlich, ne, weil sie ja dann irgendwie sympathisch ist und die hat ein gewisses Etwas, ne, aber für ein Main Event reicht's da eben auch noch nicht, ne. Aber die können zum Beispiel für mich in so einem Rumble Match, der kannst du so einen Santino-Moment geben, weißt du? Also so, ja. Am Ende steht nur, weiß ich nicht, Charlotte Flair im Ring und jubelt und dann kommt Maxine Dupree, nein, ich bin noch dabei und kämpft dann nochmal gegen sie, weißt du, so in der Richtung, verliert am Ende trotzdem.
Ja, finde ich nicht unwahrscheinlich. Also, wie gesagt, diese Regentschaft von ihr war ja auch meiner Meinung nach viel, dass man sagt, wir erkennen deine harte Arbeit an.
Ja.
Und ich finde, du merkst auch, dass sie an sich arbeitet. Von daher mag ich diese Anerkennungsregentschaften oder Goodies, wie auch immer du es nennen willst.
Ja. Also deswegen, ich sehe in Richtung WrestleMania da eher den Fokus tatsächlich auf die, also bei den großen Namen, die wir es vermeintlich haben, wirklich nochmal auf eine Rhea, Io Sky und auch auf die Kabuki Warriors, die haben wir ja auch noch mit dabei. Ja. Ich glaube, dass man die erstmal im Tag-Team-Geschehen behalten wird, dadurch ein bisschen die Tag-Team-Division auch pushen kann, weil du auf einmal da einen Wiedererkennungswert hast und im Singles-Bereich versuchst du halt eher die neuen Namen zu etablieren. Und da mal sehen, wie man das dann wirklich machen wird und ob man es da auch schafft, Charaktere zu erschaffen. Das ist für mich so ein bisschen die Herausforderung. Ja, Kai, haben wir hier noch was, worüber du sprechen möchtest, bevor ich hier zur Schnellfeuerrunde komme?
Frage ist, was macht Matt Cardona?
Der ist da.
Ja, das ist ein Fakt erstmal. Reißt er irgendwas mit Card? Also der muss eigentlich ein US-Belt gewinnen, oder?
Ja, ich glaube, so US-Belt mit Open Challenge, das kannst du halt bringen irgendwann. Man sieht jetzt ja auch, dass er da in dem Number One Contender-Turnier ist. Ich finde, das zeigt auch, dass man durchaus in ihm da eine kleine Attraktion sieht, in dem man auch was machen kann. Main Event sehe ich den nicht, aber ja. Lass den da in der Midcard. Ganz im Ernst, Matt Cardona, warum denn nicht auch so die Open Challenge? Passt doch eigentlich auch ganz gut zu ihm.
Ja, und allein wegen, ne, hier diesem Long Island ISC nochmal den US-Belt holen oder sowas auf die guten alten Zeiten wegen, das musst du machen.
Ja. Wir haben eine Frage natürlich auch bezüglich Newcomern bekommen. Wir sehen es natürlich jetzt auch dadurch, dass bei WWE viele Leute ins Main Roster bekommen haben, also von NXT zu WWE ins Main Roster. Ist natürlich dann auch wiederum NXT-Roster Platz für neue Leute. Und wir wissen, dass zum Beispiel aus Deutschland ein Aigle LeBlanc, Elio Le Fleur, der ist jetzt schon angekündigt worden. Mike DiVecchio ist noch quasi in der Pipeline. Wir haben einen Sosaya, der noch mit dabei ist. Wie siehst du die Entwicklung von NXT für 2026? Oder macht man da quasi einfach da weiter, wo man jetzt aufgehört hat? Weil man jetzt auch den Titel vakantiert hat, dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, war übrigens ein cooler Move von Oberfemi. Ich finde, so funktioniert ein Call-Up. Also klar, hätten auch verlieren können, aber gerade auch so als Oberfemi, als unbesiegten Champion, den gehen zu lassen, finde ich irgendwie ist ein geiler Move. Und ansonsten, man macht, glaube ich, wirklich da weiter, wo man aufgehört hat. Ne? Also klar, du hast ja auch noch ein Tony D'Angelo. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal seine Regentschaft bekommt. Ein Ricky Saints musst du noch positionieren. Ein Ethan Page und Joe Henry sind, glaube ich, mit die nächsten Kandidaten für irgendwelche Call-Ups im Laufe des Jahres vielleicht sogar noch. Weil gerade auch ein Joe Henry, so, der turnt ja bei allen Shows rum. Der ist dann bei TNA, der ist dann bei SmackDown und der ist dann bei NXT.
Ja.
Also das könntest du noch machen und dann ziehst du halt von unten die Leute nach. Also ich glaube, da geht's quasi weiter mit der Entwicklung. Und also du ziehst, glaube ich, das gleiche Ding einfach weiter durch. Und jetzt zum Beispiel, da muss ich ja sagen, auch wenn ich trotzdem es schwierig finde, du musst ihn erstmal positionieren im Main Roster, Trick Williams. Aber der hat ja NXT auch durchgespielt eigentlich. Von daher ist es dann auch okay, wenn der da wegfällt. Und da musst du eben schauen, wie du jetzt weitermachst.
Eine große Frage, die wir übergeordnet gestellt bekommen haben, war, wie sich WWE bzw. TKO weiterentwickeln wird 2026 und da vor allem natürlich auch in Bezug auf, macht man noch mehr irre Business-Dinge? Nick Khan hat bereits gesagt, ja, mit den Ticketpreisen, da sind wir noch längst nicht oben angekommen. Wo wird man da hingehen? Wir haben jetzt gesehen, Raw Cross Stranger Things. Ich glaube, diese, wie soll man sagen, Mainstream-Crossovers werden wir häufiger bekommen und natürlich auch jetzt auch gerade in Bezug auf Netflix, wenn da die Möglichkeiten bestehen. Wie siehst du da die Entwicklung der Expansion von WWE und TKO?
Alles, was Geld bringt, wird mitgenommen. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Erklärung, oder? Also da gibt's nicht das und das ja, das und das nein. Alles, was Geld bringt, irgendwie Cross-Promo, was du mitnehmen kannst und sich lohnt, wird mitgenommen. Alles, was kein Geld bringt, nicht.
Ich denke halt auch, dass wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, muss man ganz deutlich zu sagen. Ich glaube, dass man da noch weiter in die Portemonnaies der Fans greifen wird. Genauso, glaube ich, wird man auch noch viel, viel stärker versuchen, hier was Medienrechte-Deals, wo es denn möglich ist, noch weiter sich zu positionieren und da noch weiter Geld rauszuziehen. Wir sind hier in Deutschland, sieht es erstmal noch zumindest für dieses Jahr gefestigt aus. Wir wissen, dass WWE unter anderem weiter bei Bild Plus läuft. Dann natürlich auch auf den Free-TV-Kanälen bei ProSieben Max läuft auch ganz normal. Also da müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Das Network läuft auch noch. Spannend wird es, glaube ich, erst gegen Ende nächsten Jahres und dann wieder zum Jahreswechsel, oder? Wie es dann weitergeht.
Ja, also auch da wird sich auch immer zeigen, wie ist das bei uns? Wir haben jetzt ja auch gesehen, Netflix hat auch jetzt auch dann in den Staaten teilweise ältere Sachen bekommen. Du kannst jetzt ja auch dann schon Rumbles nachschauen. Ich glaube, wenn man auch das Magazin verfolgt, da gibt es so viele Aussagen und Spekulationen, die sich auch alle x Monate mal wieder ändern. Wer, wie, wo, wann, welche Mediatheken aufkauft oder bei sich aufnimmt oder es dann doch einfach in Vault-Kanälen auf YouTube gespielt wird sich zeigen. Also ich glaube, das Interessante wird dann wirklich zu sehen, wie es ist, sollte es bei uns dann auch auf Netflix kommen. Ich glaube, das ist dann das, was dann die erste große Änderung für uns wird mit dem Wegfall des Networks irgendwann.
Ja, das wird dann eher auch noch spannend werden für uns. Aber ich würde sagen, dann starten wir hier so eine kleine Schnellfeuerrunde zum Abschluss, was wir ja auch in der Vergangenheit gerne gemacht haben, wo man auch ganz kurz Ja, Nein antworten kann. Ich habe hier ein paar zusammengestellt.
Okay.
Und wir starten an der Stelle durch. Wenn dir am Ende noch welche einfallen, kannst du natürlich auch gerne noch hinten dran schieben. Okay. Ich habe hier auf der einen Seite: The Rock kehrt zu WWE zurück und bestreitet ein weiteres Match.
Nö.
The Rock kehrt zurück?
Ja, also dass der mal einfach irgendwann auftaucht, einfach nur weil er wieder sagt, ich bin The Rock, ich bin ein geiler Typ, kann ich mir vorstellen.
Okay. Du? Roman Reigns wird 2026.
Was sagst du?
Ach so, ich glaube, dass wir ihn sehen werden, aber ich glaube, dass er kein Match bestreiten wird. Ich kann mir also sogar vorstellen, dass er im Jahr drauf tatsächlich in Saudi-Arabien wresteln wird.
Ja.
Roman Reigns wird wieder zum Fulltime-Wrestler.
Nein.
Glaube ich auch nicht. Es werden weitere Events für 2026 in Saudi-Arabien und Europa angekündigt.
Ja, natürlich. Also klar.
Gehe ich auch ganz, ganz stark
aus. Also Italien wird ja auch gerüchtet für ein Premium-Live-Event zum Beispiel. Oder Saudi-Arabien jetzt zusätzlich zur Mania noch irgendeine Show in der zweiten Jahreshälfte bekommt, ist, glaube ich, recht sicher.
Ja, bin ich auch deiner Meinung. Gunther wird 2026 WWE World Heavyweight Champion.
Ja.
Glaube ich auch. Cody Rhodes turnt 2026 Heel.
Nee, ich seh das nicht. Ich sehe da wirklich sehr große Parallelen zu einem John Cena.
Ja, ich sehe es halt auch nicht. Ich glaube, das macht man gerade nicht. Ja. Chris Jericho gewinnt einen der beiden großen Titel.
Nee. Ist zu wenig Platz.
Das alte Problem, ne? Ich sehe es halt eben auch nicht. Auf der einen Seite könnte ich es mir vorstellen, auf der anderen Seite sehe ich es aber irgendwie nicht, wo er da die Position nimmt. Und wir wissen halt auch nicht genau, wie lange er dabei sein wird. Ich glaube, das ist die große Herausforderung an der ganzen Geschichte. Wenn wir wissen, dass er 2-3 Jahre da ist, zum Beispiel, wenn er rüberkommt.
Dann vielleicht.
Aber dann vielleicht auch nicht 2026, sondern 2027. Weil momentan haben wir noch so viele Main-Fäden quasi köcheln, dass dann Jericho ganz schwer reinpasst, wie wir heute festgestellt haben.
Ja.
Ein Main-Event-Name verlässt WWE.
Was heißt verlässt?
Ja, der kündigt, also Vertragsverlängerung scheitert und er ist quasi wieder Free Agent.
Okay, also ein Retirement ist ausgeschlossen.
Kein Retirement. Retirement ist was anderes.
Okay. Ja, nee, dann sag ich, nee, ich sehe da jetzt irgendwie kein Gehen in dem Sinne.
Ich überlege gerade auch, also in den Sheamus könnte ich mir irgendwann vorstellen, dass der gehen könnte. Und Finn Bella wurde ja auch schon mal gerüchtet, aber ich glaube, der fühlt sich gerade in seiner Position ganz wohl. Aber es sind halt auch nicht ganz, ganz große Namen.
Ich wollte sagen, das wäre auch dann, ja, verstehe ich, gute Jungs, aber wäre auch ein gedehnter Begriff von Main Eventer, ne?
Ja, die waren beide mal World Champions, hallo?
Ja, das war dieses WCW-Ding mit dem einen Typen, der da mal Champion war, der von Scream, oder ist der von Scream?
David Arquette?
Ja, genau. Der war auch ein Champion.
Aber das finde ich jetzt einen sehr unfairen Vergleich.
Nein, natürlich, aber also ich glaube, ne, jetzt bei aller Liebe, Sheamus und Finn Balor als Main Eventer zu bezeichnen, wäre sehr weit begriffen.
Die sind beide upper mid Carder, so. Gunther retired Brock Lesnar.
Ich sehe kein Brock Lesnar Retirement in diesem Jahr.
Ich auch nicht. Gunther retired AJ Styles.
Das sehe ich eher.
Okay.
Obwohl ich mir vorstellen kann, dass AJ, ich weiß gar nicht, hat der wirklich gesagt, das ist sein letztes Jahr oder könnte er so sagen, er macht nochmal dann irgendwie die Mania nächstes Jahr oder ist es quasi so wie John Cena?
Also es klang so ein bisschen so, wie dass es sein letztes Jahr ist.
Na okay, also dann ja.
Ich weiß es nicht, ob Gunther ihn retired. Wenn wir kriegen das Match ja der beiden jetzt ja schon und mal gucken, welche Geschichte man da erzählen wird. Gunther retired Chris Jericho.
Nee.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube noch nicht. Der hat noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, der Herr Jericho. Chad Gable demaskiert El Grande Americano.
Ja, das könnte ich mir in diesem Jahr vorstellen. Weil das Ding ist auch jetzt mittlerweile so ein bisschen stale geworden.
Ja. Aus El Grande Americano wird wieder Ludwig Kaiser und Ludwig Kaiser gewinnt 2026 Singles Gold.
Nein, leider nicht.
Okay. Ich kann mir das vorstellen, dass der Singles Gold gewinnt. Also das bedeutet für mich auch sowas wie IC Championship, US Championship, sowas, denke ich mal. Da könnte man ihn reinstecken. Und, das klingt jetzt total blöd, ich könnte mir den total gut als King of the Ring vorstellen.
Ja, aber es ist kein Singles Gold, außer du sagst natürlich, die Krone zählt als Gold.
Ja, hallo, natürlich ist die goldig. Was willst du denn?
Das ist genauso, wie das Finn Balor Upper Mid-Kader ist.
WWE startet endlich WWE oder NXT Europe.
Auf gar keinen Fall.
Glaube ich auch nicht. Genauso auch wie irgendwelche Performance Centers. Ich glaube, das macht momentan nicht die.
Ja.
Der Zug ist abgefahren. Finale Frage. Vince McMahon kehrt zu WWE TKO zurück.
Nein.
Ich hoffe,
der Fall wird nicht mal dieses Jahr abgeschlossen.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich, genau. Gut, aber ich glaube, dann sind wir jetzt hiermit auch ganz gut durch an der Stelle. Ich glaube, man hätte noch über vieles, vieles weitere sprechen können. Das kann man aber auch bei nächster Gelegenheit tun. Nächste Episode ist hier ein Fragen-Podcast, beziehungsweise erstmal haben wir den WWE, den AEW-Jahresausblick und danach am kommenden Wochenende haben wir dann eben den Fragen-Podcast. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne an fragen@headlock.de oder einfach auf unseren Discord mit dem Hashtag Ask Headlock und seid da gerne mit dabei. Und dann sind wir auch schon mitten auf der Road to Royal Rumble, Kai. Also es ist auch nicht mal allzu lange hin.
Ja, ist wirklich so. Also es geht schnell, ne? Und dann überleg mal, dann hören wir uns schon, dann besprechen wir den Rumble, was da passiert ist. Also
und dann,
bin gespannt.
Und dann können wir mit ein bisschen handfesteren Informationen darüber spekulieren, was auf der Road to WrestleMania passiert. Dann gibt's wieder unseren Prediction-Podcast für WrestleMania. Mhm. Ich habe auch die Meller schon angehauen, während du und Chris ja wieder eure Pizzaschnecken da vom Fernseher fresst, werden Meller und ich hier das Live-Watch-Along und den Livestream machen.
Sehr gut.
Royal Rumble, das ist hier diesmal zur besten Fernsehzeit. Das einzig Positive aus dieser ganzen Saudi-Geschichte. Und ich bin gespannt, was uns dann da erwarten wird. Aber auf jeden Fall, euch erwartet hier jede Menge Kram, jede Menge Content zum Hören, zum Schauen bei uns, bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und deswegen hören wir uns auch dann schon unter der Woche hier im Free-Bereich wieder mit dem Jahresausblick von AEW und dann zum Wochenende wieder mit dem Fragen-Podcast. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.